Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, nach der Auferstehung hat für die Jünger von Jesus die Nachfolge erst so richtig angefangen. Alles, was sie vor seinem Tod am Kreuz von ihm gehört haben und gelernt haben, hat plötzlich eine neue Dringlichkeit bekommen. Was Jesus ihnen über Selbstverleugnung und das wahre Leben gesagt hat, das hat im Licht von seinem Tod und seiner Auferstehung eine Tiefe bekommen, die sie vorher nicht verstanden haben. Und das gilt auch für die Worte von Jesus im Matthäus-Evangelium 8, 18 bis 22. Der Text ist ein ernster und vielleicht auch unbequemer Text. Für Menschen, die frisch mit Jesus unterwegs sind, gibt der Text Vertragsbedingungen bekannt. Für Menschen, die sich länger Christen nennen, ist es eine Erinnerung und vielleicht auch ein Weckruf, was es bedeutet, dass Jesus unser Herr ist. Und darum nenne ich gerade vorweg die Grundfrage von diesen Vers an jeden Einzelnen von uns. Nämlich, bist du bereit, ohne Kompromiss für Jesus zu leben? Und wenn du die Frage hörst und dir es Ja, aber in den Sinn kommt, dann redet Jesus heute zu dir. Wir hören auf den Text aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein Schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Wir gehen den Text in vier Schritten an. Erstens, der Umgang von Jesus mit seinem Promi-Status. Zweitens, verzichten für Jesus. Drittens, priorisieren für Jesus. Und viertens, was das für unser Leben bedeutet. Erstens, der Umgang von Jesus mit seinem Promi-Status. Durch die sogenannte Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 hat Jesus viele Anhänger gewonnen. Die Menschen waren beeindruckt von seinen Lehren. Wie sie haben gemerkt, da redet ein Mann, der anders redet als unsere Bibelexperten. Der redet mit einer Autorität, die wir nicht kennen. Die Autorität ist nicht nur in seinem Reden, in seinem Lehren sichtbar geworden, sondern auch in seinem Handeln. Er hat Krankheit. Die Natur war ihm gehorsam und er hat Autorität über die unsichtbare Macht gehabt. Und das hat Menschenmengen sehr beeindruckt. Und am Anfang von dem Kapitel, wo unser Predigtext daraus ist, im 8, Vers 1, das heisst, dass ihm eine große Menge folgte. Und am Anfang von unserem Predigtext lesen wir: Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er, hinüber ans andere Ufer zu fahren. Aus menschlicher Sicht war die Reaktion von Jesus ein strategischer Fehlentscheid. Wenn man bekannt werden will, dann nutzt man die Gunst der Stunde. Man bedient sich der Dynamik, die sich entwickelt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Influencer von unserer Zeit würde sich an den Kopf langen, wenn er das liest. Aber Jesus geht nicht darum, möglichst viele Anhänger, möglichst viele Follower zu haben. Das Ziel von Jesus sind Jünger, die sich ihm ohne Vorbehalt von ganzem Herzen hingeben. Und darum ist er in einem Boot weggegangen. über das Wasser, über den See. Man hätte ihm nicht einfach so schnell können nachfolgen. Und mit seinem Weggang hat Jesus die Menschenmenge vor Entscheidung gestellt. Sie haben ihn gehört, jetzt ist er weg. Und sie haben sich jetzt überlegen, was machen wir damit? Ist er einfach eine nette Unterhaltung und eine willkommene Abwechslung in unserem Alltagstrott? Oder nehmen sie ihn ernst in dem, was er gesagt hat? Abhängig von diesen Fragen hat, oder von der Antwort auf diese Fragen, hat dann die Begegnung mit Jesus eine nachhaltige Wirkung auf das Leben von seinen Zuhörern oder eben nicht. Und ich erlaube mir da die erste Brücke zu unserem Leben zu schlagen. Jesus begegnet uns oft in besonderer Weise während Umbruchzeiten. Dann, wenn unser Leben aus den Fugen geraten, weil wir den Wohnort wechseln, weil wir eine neue Arbeitsstelle anfangen, weil wir in die Pensionierung starten, weil wir die Lehre anfangen, weil wir eine geliebte Person verlieren oder sonst in einer Lebenskrise oder in einer Umbruchssituation sind. Und in solchen Momenten kann der Glaube dann plötzlich wichtig werden und gibt uns Halt in den Herausforderungen. Und es kommt dann aber auch immer der Moment, wenn sich die Umstände wieder beruhigen, wenn sich die ganze Dringlichkeit leitet und es kann eine Distanzierung geben. Jesus ist dann vielleicht nicht mehr so unmittelbar fassbar in unserem Leben, wie im Moment der Krise. Vielleicht erleben wir sein Wirken nicht mehr so unmittelbar in unserem Alltag. Und dann stellt sich die Frage für uns, ist jetzt Jesus eine willkommene Abwechslung gewesen im Alltag? Ist er eine Ablenkung von den Problemen gewesen? Ist er ein zweckdienlicher, aber vorübergehender Halt gewesen im Sturm? Oder hat die Begegnung mit Jesus mein Leben nachhaltig verändert? Ein Mann von denen, die Jesus zugelassen haben, ist von der Begegnung mit Jesus so beeindruckt gewesen, dass er entschlossen hat, sein Leben Jesus hinzugeben. Und wo Jesus aufgebrochen ist, ins Boot gestiegen ist, um auf die andere Seeseite zu gehen, ist er zu ihm gekommen und hat gesagt, Jesus, ich glaube, was du sagst. Ich möchte mit dir ernst machen. Ich folge dir nachher. Ich werde dein Jünger. Steht zwar nicht wortwörtlich so in unserem Text, aber das schwingt mit in dieser Aussage vom Schriftgelehrten. Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Das Verzichten für Jesus. Der das gesagt hat, das war ein Schriftgelehrter. Und der hat in der jüdischen Gesellschaft ein gewisses Ansehen gehabt. Das ist einer, der sich im Studium der Heiligen Schrift gewidmet hat. Die Juden, die haben ihr das ganze Leben nach den ersten 5 Büchern von Mose ausgerichtet. Also den ersten 5 Bücher von der Bibel. Und darum ist ein Schriftgelehrter nicht nur ein Fachmann für die Bibel gewesen, sondern auch ein Fachmann für die Fragen vom richtigen Leben und Glauben. Ein Schriftgelehrter unter den Jüngern von Jesus. Einer, der aus eigenem Antrieb Jesus folgen will, das wäre eine fantastische PR-Aktion gewesen für Jesus und sein Anliegen. Der Evangelist Matthäus lässt uns im Ungewissen darüber, was Jesus gedacht hat, wo der Schriftgelehrte auf ihn zugekommen ist. Aber mit seiner Antwort zeigt er unmissverständlich und klar auf, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Er sagt, die Füchse, die haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel, die haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt, wo er seinen Kopf kann herlegen kann. Jesus hat sich selber oft Menschensohn genannt. Und vor allem am Anfang von seinem Wirken hat er Wert auf eine gewisse Anonymität gelegt. Es hat damals ganz viele Erwartungen von der jüdischen Bevölkerung gehabt. Sie sind von den Römern unterdrückt gewesen. Die Römer sind grausame Herrscher gewesen. Und die Juden sind auch nicht das einfachste Volk gewesen zum Regieren. Und sie haben gewartet, dass jemand kommt, der sie befreit. Aber Jesus hat nicht in diese Erwartungen schubladisiert werden. Und der Begriff Menschensohn, der stammt aus dem Prophet Daniel. Dann kommt der Menschensohn mit den Wolken vom Himmel daher und es wird deutlich, dass der Menschensohn einen göttlichen, einen himmlischen Ursprung hat. Aber diese Verbindung ist für die Zuhörer von Jesus in dem Moment noch nicht eindeutig gewesen. Aber für uns, die wir jetzt das Neue Testament im ganzen Umfang vorliegen haben, ist der scheinbare Widerspruch von der Aussage von Jesus mit Händen greifbar. Er sagt, die Viecher vom Feld, die haben den Unterschlupf. Jedes Wespe hat sein Nest und hat es zuhause. Aber der Herr vom Himmel und der Erde, der Mensch gewordene Gott, Jesus, der hat keinen Ort, wo er auf dieser Welt kann zur Ruhe kommen. Jesus war unterwegs gewesen. Er ist gekommen, sein Leben aufzuopfern. Zuerst im sinnbildlichen Sinn, im sprichwörtlichen Sinn, indem er sich im Dienst an die Armen und Gebrochenen von der Welt aufgeopfert hat. Und dann im buchstäblichen Sinn, indem er am Kreuz gestorben ist und die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Obwohl er Gott war, hat er nicht egoistisch an dem festgehalten, sondern hat darauf verzichtet, sich erniedrigt bis zum erbärmlichen Tod am Kreuz. Das ist unser Herr, der sich ganz für uns aufgegeben hat. Und wenn wir zu ihm gehören, dann erwartet er, dass wir uns ganz für ihn aufgeben. Liebe Gemeinde, viele von unseren Glaubensgeschwistern, Menschen, die Jesus damals und heute nachfolgen, die haben ihre Bereitschaft, sich ganz für Jesus hinzugeben, mit ihrem Tod bewiesen. Das ist die höchste Form der Hingabe für Jesus. Aber wir müssen nicht gerade ins Extreme gehen. Das ist nicht Teil unserer Lebensumwelt. Und auch bei Jesus ist das nicht in dem Moment die Realität gewesen. Darum hat Jesus den Schriftgelehrten nicht gefragt, bist du bereit für mich zu sterben? Da können sie sagen, ja, keine Ahnung. Es ist das weite Weg gewesen. Viel unmittelbarer hat er seine Lebenswelt angesprochen. Willst du mir nachfolgen? Schau in die Natur raus. Gestern sind wir zur Insel Mainau gegangen. Haben wir gesehen, wie sie ökologisch das Ganze aufbereiten, damit eben Insektenhäuser dort sind. Sie haben streichelt so. Es wird alles gemacht, damit die Natur sich entfalten kann. Damit Tiere es zu Hause haben. Und Jesus sagt, schau all die Pracht an, die du Schöpfung siehst. Die Füchse, die haben Gruben, die Vögel, die haben Nester. Aber der Menschensohn, der hat keinen Ort, wo er seinen Kopf herlegen kann. Ich versuche es für uns zu übersetzen. Die Frage ist, bist du bereit, für Jesus auf das zu verzichten, was für das irdische Lebensglück unentbehrlich ist? Bist du bereit, den Traum vom Eigenheim aufzugeben? Die Ferienwohnung, für die du sparst, die gute Ausbildung, die Weltreise, der du entgegenfieberst, der Karrieresprung, der sich abzeichnet, das tolle Auto, das du dir schon lange gewünscht hast, bist du bereit, auf das zu verzichten? Und deine Familie? Wenn der Ruf von Jesus bedeutet, dass du fern von deinen Enkeln und deinen anderen Verwandten leben musst, wärst du bereit dazu? Da eine kleine persönliche Anekdote. Mein Grossvater hat 4 Kinder. Und 3 von diesen Kindern waren nicht in der Schweiz, während 15 bis 20 Jahren. Mein Grossvater hat, als er zum Glauben kam, er war schon etwas älter, hat er dafür gebetet, dass seine Kinder mögen dem Ruf von Jesus folgen, wo auch immer, dass er sie herruft. Und ja, ein Teil von seinen Kindern ist dem Ruf, oder hat es den Ruf bekommen, muss man sagen, hat den Ruf bekommen und ist dem gefolgt. Für die einen hat es bedeutet 20 Jahre im Busch in Papua-Neuguinea. Für die anderen hat es bedeutet 15 Jahre in der Hauptstadt Lima in Peru. Und die anderen sind aus verschiedenen Gründen in die USA ausgewandert und immer noch dort. Sie haben ihre Enkel alle 4 Jahre, alle 2 Jahre gesehen. Je nachdem, wie es sich ergeben hat, finanziell und auch von allen Umständen her. Für meinen Grossvater und meine Grossmutter war das ein Opfer. Sie haben den umgekehrten Weg gemacht. Nicht sie sind gegangen, sondern sie haben gebetet dafür, dass Gott, dass ihre Kinder Gott verherrlichen mögen und die Kinder sind gegangen. Und auch für sie hat das ein Opfer bedeutet. Wären wir bereit dazu? Der Anspruch von Jesus lässt sich zusammenfassen in dieser Frage. Bist du bereit, für Jesus zu verzichten auf ein Leben, das in dieser Welt als gutes und erfülltes Leben gilt? Und das führt uns zum dritten Punkt, das Priorisieren für Jesus. Der Matthäus berichtet uns von einem weiteren Jünger, irgendeiner, der mit Jesus unterwegs war. Es hat die 12 Apostel gegeben, die nahen Freunde von Jesus, und es hat ganz viele Leute gegeben, die ihm nachgefolgt sind. Und der Jünger hat gemerkt, Jesus ruft mich in einer speziellen Art und Weise. Und er sagt ihm, Herr, erlaub mir, dass ich vorher noch hergehe und meinen Vater begrabe. Die näheren Umstände kennen wir nicht. Wir wissen nicht, ist der Vater erst gestorben? Ist der Vater im Sterben? Hat der Vater noch ein paar Jahre, aber der Jünger sagt, schau, ich muss noch für meinen Vater schauen und dann folge ich dir nachher. Wir wissen es nicht, aber in der Aufforderung von Jesus liegt eine grosse Dringlichkeit. Folg mir nachher und lass die Toten ihre Toten selber begraben. Jesus duldet auf seinen Ruf keine Verzögerung. Wir haben in der Lesung aus dem Alten Testament zwei Texte gehört, die vom Respekt zu den Älteren reden und deutlich machen, wie ernst es Gott in dieser Sache ist. Wenn man seinen Vater oder Mutter schlägt oder flucht, dann ist das der Todesstrafe würdig gewesen im Gesetzesbuch vom Alten Testament, vom alten Israel. Und das zeigt, wie ernst das Gott in dieser Sache ist. Und der Respekt zu den Älteren ist auch in der Zeit von Jesus in der Gesellschaft fest verankert gewesen. Die Aufforderung von Jesus war ein Affront gegen das gute Benehmen und gegen die gesellschaftlichen Konventionen. Einige Leute haben es vielleicht sogar als Aufforderung verstanden, gegen das Gesetz von Gott zu verstoßen. Aber es wird darin deutlich, dass Jesus unbedingten Gehorsam fordert. Rücksicht vor dem, was die Menschen denken und vor den gesellschaftlichen Konventionen kennt Jesus nicht. Wenn er ruft, dann gilt es zu folgen. Lass die Toten ihre Toten begraben, scheint uns im ersten Moment ein Widerspruch zu sein. Wie sollen wir uns das vorstellen? Dass die im Grab liegen, rauskommen und die anderen wieder reinholen, das funktioniert nicht. Aber Jesus redet die Realität an, dass Menschen ohne ihn geistlich tot sind. Ihm geht es da nicht um die physische Wirklichkeit. Er sagt, die göttliche Wirklichkeit ist, dass Menschen mit mir, mit Jesus, lebendig sind und Menschen ohne Jesus sind tot. Der geistliche Zustand der Menschen ist letztlich vor Gott entscheidend. Der geistliche Zustand entscheidet über Leben und Tod, über Himmel und Hölle. Ein Mensch ohne Jesus, der ist in seinen Sünden verloren. Aber ein Mensch mit Jesus, ein Mensch ohne Jesus, der wird in Ewigkeit verdammt sein. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er zu ihnen sagen, ich kenne dich nicht. Aber der Mensch mit Jesus, der ist willkommen im Reich von Gott und wird Ewigkeit bei seinem Retter verbringen. Und vor dieser Wirklichkeit werden alle anderen menschlichen Angelegenheiten zu einer Banalität. Jesus würde sagen, es sind Angelegenheiten der Toten. Völlig irrelevant. Die gute Ausbildung, der Reichtum, die Freude vom Leben und sogar die familiären Verbindungen sind im Licht der Ewigkeit zweitrangig. Jesus bringt das später nochmal auf den Punkt, wo er sagt, was würde es einem Mensch bringen, wenn er die ganze Welt könnte gewinnen und doch an seiner Seele würde Schaden nehmen. Was kann der Mensch geben, damit er seine Seele auslösen kann? Wenn Jesus ruft, dann gilt es zu folgen. Dazu muss bereit sein, mit den irdischen Verpflichtungen zu brechen. Rücksicht auf gesellschaftliche Konventionen. Dann auch zu fragen, was die anderen echt denken. Ja, ich möchte ja niemanden vor den Kopf stoßen. All diese Events, die gelten vor Jesus nichts. Menschen, die Jesus nachfolgen, haben eine einzige Pflicht. Die ist ganz einfach und mega anspruchsvoll. Nämlich Jesus gehorsam sein. Jeder Vorbehalt, jede andere Verpflichtung, jede menschliche Verbindung muss aufgegeben werden, wenn es um den Gehorsam gegenüber Jesus geht. Gemeinschaft mit Jesus ist das einzige Ziel von seinen Nachfolgern. Und dieser Anspruch lässt sich zusammenfassen in der Frage: Bist du bereit, Jesus zu der ersten Priorität und wenn nötig zur einzigen Priorität in deinem Leben zu machen? Ich komme jetzt zum Abschluss. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Was bedeutet der Text für unser Leben? Ich hoffe, dass das im Verlauf der Predigt bereits deutlich geworden ist. Und doch möchte ich zum Abschluss nochmal erwähnen, was der Text nicht sagt. Der Text sagt das nicht, wie der Schriftgelehrte und wie der Jünger auf die Aufforderung von Jesus reagiert haben. Ihre Reaktion ist für uns offenbar völlig egal. Wichtig ist der Anspruch von Jesus. Und die Lücke, die der Text bietet, die fehlende Reaktion von den beiden Männern, der bietet Platz für dich und für mich. Es ist wie wenn der Evangelist Matthäus an dieser Stelle zu uns würde sagen, er hat das erzählt und schaut darauf und sagt, schau, ich erzähle dir nicht die Geschichte von den anderen, sondern es geht um deine Geschichte. Wie reagierst du? Welche Spuren hinterlässt die Begegnung mit Jesus in deinem Leben? Bist du bereit, für Jesus zu verzichten auf ein Leben, das in dieser Welt als gutes und erfülltes Leben gilt? Bist du bereit, Jesus zur einzigen Priorität zu machen? Bist du bereit, ohne Kompromiss für Jesus zu leben? Wie reagierst du? Ich tue oft damit noch in den Handouts so ein paar Punkte zum Weiterdenken aufschreiben. Und ich habe das mal dort noch das radikale Experiment aufgeführt. Es gibt einen Theologe aus den USA, wo vor einiger Zeit ein Buch geschrieben hat, das auf Deutsch übersetzt worden ist auch. Das heisst, keine Kompromisse. Jesus nachfolgen um jeden Preis. Und er tut jetzt so gegen Schluss von seinen Ausführungen, fordert er seine Leser auf zu einem Jahresexperiment mit 5 Komponenten. Er sagt, ich fordere dich heraus in diesem Jahr, erstens, für die gesamte Welt zu beten. Also nicht nur mein kleines, ich bin krank, ich habe finanzielle Sorgen, mein unmittelbares Umfeld, sondern für die ganze Welt. Den Blick aufs Grosse zu haben. Zweitens, in einem Jahr die ganze Bibel durchzulesen. Die dritte Herausforderung, das Geld für einen bestimmten Zweck zu opfern. Also wir reden nicht von dem, was am Schluss des Monats noch übrig bleibt, sondern dass man auch gewisse Opfer, gewisse Sachen aufgibt, damit man kann das Geld für einen bestimmten Zweck geben. Er schlägt irgendein Missionswerk oder ein soziales Hilfswerk vor. Etwas, wo deutlich wird, das Geld ist mir nicht das Wichtigste im Leben. Ich bin bereit, das auch für Gott und sein Werk aufzugeben. Und viertens sagt er, dass man Zeit außerhalb von seinem gewohnten Umfeld investiert, um Menschen in Wort und Tat Jesus zu bezeugen. Also dass man nicht einfach in jetzt den eigenen Kreis, wo ja alle schon wissen, dass man Christ ist, dass man irgendwie etwas glaubt, dass man Sonntag zur Kirche geht und man hat schon mal darüber geredet und man hat sich auch entschieden, dass man sich einander stehen lässt, weil es ist alles gut, sondern dass man mal mit anderen Menschen verkehrt. Und nicht einfach, damit man neue Freundschaften knüpft, sondern spezifisch mit dem Anliegen, dass die Menschen erfahren, wer Jesus ist. Und fünftens ist die Herausforderung, ein aktives Mitglied von einer sich vervielfältigenden Gemeinschaft zu sein und damit zum Wachstum vom kirchlichen Leben beitragen, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Also das meint einfach, dass man nicht einfach steuerzahlender Kirchenmitglied ist, sondern dass man sich auch reingibt in diese Gemeinschaft. Für Konfirmanden probiere ich das amigs ein bisschen fassbar zu machen, indem sie 3 Einsätze machen. im Verlauf dieser 2 Jahre, wo sie bei mir im Unterricht sind. Eben nicht nur am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, nicht nur im Unterricht sein, sondern auch mal helfen, die Büsche schneiden, rund um die Kirche. Helfen, Kirchenkaffee vorbereiten. Oder in der Kinderwoche mit den Kindern unterwegs sein. Weil das ist das kirchliche Leben, wo das Evangelium weitergegeben wird. Und da können wir uns alle daran beteiligen. Ich gebe euch das so mit. Vielleicht könnt ihr euch ja 1, 2 Punkte oder alle 5 für die Mutigen auswählen für ein Jahr und euch überlegen, wie setze ich das in meinem Leben um. Ich schließe mit dem Wort aus dem Hebräer 3. Dort sagt der Schreiber vom Hebräer: Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn ihr Gottes Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht. Amen.